Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass wir es in der Bibel mit historischen Zeugnissen zu tun haben, mit Schriftstücken, die ganz bestimmte Menschen in ganz bestimmten historischen Situationen, an ganz bestimmten Orten, aus ganz bestimmten Gründen an ganz bestimmte Menschen geschrieben haben. Schreiben, die also eingebettet sind in historische Situationen. Und wie wichtig es für das Verständnis der biblischen Texte ist, sich diese historischen Situationen immer wieder vor Augen zu führen, dafür ist der heutige Predigttext ein wirklich gutes Beispiel, wie ich finde. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes richtet sich mit diesem Schreiben an Menschen, die sich sehnlichst auf das Wiederkommen Christi freuen, die sehnlichst auf dieses Wiederkommen Christi warten. Wir müssen uns vorstellen, die ersten Christinnen und Christen hatten ganz offensichtlich damit gerechnet, dass das Wiederkommen Christi noch zu ihren Lebzeiten geschehen wird. Dass der jüngste Tag also unmittelbar bevorsteht und sie das noch miterleben werden, leiblich. Und jetzt gehen die Jahre ins Land. Die erste Generation der Jüngerinnen und Jünger wird immer kleiner. Menschen in den Gemeinden sterben. Aber Christus ist noch immer nicht da. Wie soll man sich jetzt verhalten? Wie soll man sich der Welt und den Strukturen dieser Welt gegenüber verhalten? Ganz offensichtlich müssen wir uns ja auf eine längere Zeit in dieser Welt einstellen und einrichten. Und was bedeutet das für unser Verhalten in dieser Welt? Was bedeutet das für unseren Glauben als Christinnen und Christen? Was bedeutet das für unser tägliches Leben in dieser Welt? Diese drängenden Fragen scheint es damals in den Gemeinden gegeben zu haben. Und auf diese Fragen versucht der Verfasser des ersten Petrusbriefes Antworten zu geben. Und eine dieser Antworten richtet sich an die Gruppe der Sklavinnen und Sklaven. Es ist nicht verwunderlich, dass der neue Glaube an den auferstandenen Christus ganz besonders bei diesen Menschen auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Da ist einer, der spricht Menschen Würde zu, der spricht Wert und Liebe zu, der spricht davon, dass Gott jeden Menschen ansieht und annimmt, gleich welchen Standes. Auch die Menschen, die all das von der Gesellschaft aberkannt bekommen. Auch diese Menschen warten nun vergeblich auf das Wiederkommen Christi. Und sie müssen sich mit ihrem neuen Glauben in ihrer alten Lebenssituation als unfreie Menschen zurechtfinden. Und in diese historische Situation hinein schreibt der erste Petrusbrief: Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, nein, auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Gemeinde, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie diese Worte in den Ohren der Sklavinnen und Sklaven der damaligen Zeit geklungen haben müssen? Können Sie sich vorstellen, wie diese Worte in den Ohren der Menschen klingen, die heute an so vielen Stellen in dieser Welt an ihrer Freiheit, ihrer Menschenwürde, ihrer Rechte beraubt sind? Die Abschaffung der Sklaverei hat ja nicht dazu geführt, dass es keine unfreien Menschen mehr gäbe. Ganz sicher nicht. So viel Unfreiheit, so viel Ausbeutung, so viel Erniedrigung. Kinder, die tagtäglich in den Stollen schuften müssen. Mütter, die 14 Stunden am Tag für einen Hungerlohn Kleidung nähen. Väter, die auf Großbaustellen unter Lebensgefahr bis zur Erschöpfung arbeiten müssen. Zwangsprostitution, Organhandel, Vertreibung und noch viele, viele, viele Grausamkeiten mehr. Und das jeden Tag hier in unserer Welt. Und dann dazu, wie eine Handlungsaufforderung an diese Menschen, die Worte aus dem 1. Petrusbrief. Ihr Sklaven, also ihr Unfreien, ihr Leidenden, ihr unterdrückten Menschen, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, nein, auch den Wunderlichen. Also denen, die euch schlagen, die euch ausbeuten, die euch das Leben zur Hölle machen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht leidet. Liebe Gemeinde, Sie merken, ich ärgere mich sehr über diesen Text. Da wird Christus und sein Leiden diesen Menschen vor Augen geführt, um damit zu sagen, schaut hin. Schaut hin und erkennt in diesem Leiden, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dem ihr nachfolgen sollt. Also quasi eine Aufforderung, sich ins Leiden zu ergeben, sich in die Situation zu ergeben, es hinzunehmen und sei es noch so schlimm, noch so traurig, noch so ungerecht. Das ist der Handlungsauftrag, den der Verfasser unseres Textes den damaligen Sklavinnen und Sklaven mit auf den Weg gibt. Möglicherweise in der damaligen Situation, in der historischen Situation, ein kluger Rat, wer weiß. Was wäre wohl mit Sklavinnen und Sklaven passiert, die gegen ihre eigene Lebenssituation und gegen ihren eigenen Platz in dieser Welt rebelliert hätten? Auch dafür gibt es ja in der antiken Geschichte viele blutige Beispiele. Nun hat sich die Welt seit damals aber weitergedreht und wir lesen auch heute noch den 1. Petrusbrief. Welchen Handlungsauftrag können wir denn als heutige Christinnen und Christen diesem historischen Schreiben entnehmen? Ich bin fest davon überzeugt, liebe Gemeinde, das Leiden Christi ist nicht deshalb entscheidend für uns, um uns daran ein Beispiel zu nehmen und uns selbst dem Leiden zu ergeben oder uns in das Leiden zu fügen. Das Leiden Christi ist Zeichen für eine bis zum Schluss durchgehaltene Liebe. Zeichen für eine Liebe, die auch vor dem Leiden nicht zurückschreckt, die im Leiden mit dabei ist. Und so wie ich diese Liebe verstehe, liebe Gemeinde, wie ich Christus verstehe, ist das eine Liebe, die uns stärken will, dem Leiden in dieser Welt zu begegnen, ihm entgegenzutreten. Christus solidarisiert sich mit leidenden Menschen, ganz sicher, aber nicht, um im Leiden zu verharren und es still zu ertragen, sondern um es mit Liebe zu überwinden. Der Blick auf Christus verrät uns alles über diese Liebe. Er verrät uns, dass Leiden überwunden werden kann, dass aus Traurigkeit wieder Fröhlichkeit werden kann, dass aus Hoffnungslosigkeit wieder Zuversicht werden kann, dass aus Erniedrigung Erhöhung werden kann, ja, dass sogar aus dem Tod wieder Leben werden kann. Und genau das würde ich auch dem 1. Petrusbrief entgegenhalten, wenn er sagt, ihr seid zum Leiden berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Nein, wir sind nicht zum Leiden berufen, wir sind zum Leben berufen. Wir sind berufen, das Leiden zu sehen, das dem Leben und der Liebe im Wege steht und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dagegen aufzustehen. Der 1. Petrusbrief stellt etwas ganz Wunderbares in Aussicht, für alle die, die in dieser Zeit leiden. Allerdings mit dem Blick, mit der Perspektive auf das Jenseits. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. So heißt es im 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes. Gott hat uns berufen zu seiner Herrlichkeit, heißt es da. Und da würde ich dem 1. Petrusbrief voll zustimmen. Aber das ist eine Herrlichkeit, an der wir schon hier in dieser Welt arbeiten können und arbeiten müssen. Die wir schon hier in dieser Welt erleben und spüren können. Nämlich überall da, wo wir das Leiden nicht einfach ertragen und darin verharren, sondern miteinander dagegen aufstehen, einander helfen, füreinander da sind. Kurz, überall da, wo wir Liebe leben. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Damit ihr stark genug seid, dem Leiden mit Liebe zu begegnen. Amen.